Stell dir vor, du schlägst die Augen auf und sitzt auf einer Parkbank. Du kannst dich nicht erinnern, wie du auf diese Bank gelangt bist. Du siehst dich um und die Umgebung kommt dir fremd vor. Vielleicht bist du eingeschlafen und noch nicht ganz orientiert. Doch es ist nicht nur die Umgebung, die dir fremd vorkommt. Noch etwas erscheint dir seltsam. Der Geruch, den du verströmst. Du hast ihn noch nie zuvor gerochen. Ist das wirklich dein Eau de Toilette? Du siehst an dir hinunter und auch deine Kleidung ist dir unbekannt. Du kannst dich nicht daran erinnern, sie angezogen zu haben. Sowieso hast du keinerlei Erinnerungen. Du stehst auf und machst ein paar verunsicherte Schritte. Wo sollst du jetzt hingehen? Dein Blick fällt auf ein Café, in dem viele Leute sitzen. Das kommt dir erst einmal vernünftig vor und so setzt du dich an einen der Tische, immer noch in der Hoffnung, dass deine Erinnerungen schon gleich zurückkehren werden. Du bestellst einfach irgendwas von der Karte. Als die Kellnerin es dir bringt, glaubst du, dass es sich um Milch handelt, doch es schmeckt nach Kaffee. Ein Cappuccino. Du zeigst auf etwas, das die Menschen am Nachbartisch essen. Das da, das möchtest du auch. Die Kellnerin bringt es dir, doch als du bezahlen willst, gerätst du in Schwierigkeiten. Die Kellnerin sagt dir, dass sie keine Schweizer Franken akzeptieren, doch du hast noch mehr Geld in der Tasche. Jedoch kommt dir der braune Schein nicht bekannt vor. Die Kellnerin erklärt dir, dass es sich bei dem Schein um 50 Euro handelt und sie gibt dir Wechselgeld. Euro? Das sagt dir nichts. Befindest du dich etwa nicht mehr in Deutschland? Die Kennzeichen um dich herum sprechen eine andere Sprache. Haha, das steht für Hamburg. Du kannst dich aber nicht erinnern, wie du hierher gelangt bist. Zu den Leerstellen in deinem Kopf gesellen sich jetzt noch mehr Fragezeichen. Und eine Frage hängt dabei über allem. Wer bist du?
Willkommen bei Panic to Purpose. Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo Vanni.
Hallo Becky.
Herzlich willkommen bei einer neuen True Crime Folge von Spaß. Falls ihr euch nach dem Intro der aktuellen Folge wundert, nein, ihr seid immer noch beim Podcast Panic to Purpose.
Auch wenn wir aktuell echt viele Folgenformate haben und diese halt immer je nach Lust und Laune aufnehmen, haben wir aber heute was ganz Besonderes für euch, was wir auch schon angekündigt haben vorher.
Ja, denn es ist jetzt soweit. Wie ihr ja alle auch schon wisst, wie sehr wir beide True Crime lieben. Und es ist jetzt wirklich einer unserer größten Wünsche in Erfüllung gegangen. Wir machen einfach eine Crossover-Folge mit dem True Crime-Podcast Mord hoch 2. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Nadine und Sarah. Wir freuen uns wirklich riesig, mit euch diese Crossover-Folge machen zu können. Und natürlich auch Gratulation zur 100. Folge.
Ja. Absolut, auch von mir an der Stelle Gratulation und danke. Mit euch beiden ist es wirklich voll unkompliziert. Und nach dieser Kooperation haben wir eigentlich noch viel mehr Lust auf True Crime, haben wir gemerkt, weil es richtig Spaß gemacht hat, uns da so in diese Folge und in diesen Fall reinzufuchsen. Und vielleicht können wir auch ab und zu solche Crossover-Folgen gemeinsam planen. Und falls ihr euch jetzt wundert, was wir mit Crossover genau meinen, Nadine und Sarah von Mord hoch 2 haben in ihrer 100. Folge einen Fall aus der True-Crime-Perspektive behandelt. Das heißt, die haben sozusagen Teil 1 und ergänzend dazu gibt es in unserer Folge heute den Teil 2, in welcher wir euch die psychologischen Hintergründe und Fakten zu genau diesem Fall erklären.
Und falls ihr also Teil 1 noch nicht gehört habt, switcht jetzt gerne schon mal rüber zu Mord hoch 2. Und danach könnt ihr euch gerne wieder bei uns einklinken und Teil 2 anhören. Wir haben euch, bevor es endlich losgeht, auch eine Audio von Nadine und Sarah mitgebracht, damit ihr die beiden vorab schon mal kurz kennenlernen könnt. Und natürlich verlinken wir euch auch die Folge von Mord hoch 2 in unseren Shownotes.
Hallo zusammen, wir sind Nadine
und Sarah vom Podcast Mord hoch 2. Wir sind eigentlich Thriller-Autorinnen, doch wir haben schnell gemerkt, dass das Leben die spannendsten Geschichten schreibt und so sind wir zu unserem Podcast gekommen.
Bei Mord hoch 2 behandeln wir sehr gerne mysteriöse Vermisstenfälle und rätselhafte Morde. Oft sprechen wir über Fälle, die noch nicht so häufig in anderen Podcasts behandelt worden sind.
Manchmal greifen wir aber auch Klassiker auf und leuchten jeden Winkel bekannter Fälle aus.
Wenn ihr also Lust habt auf wöchentlichen True-Crime-Content, dann hört jetzt rein bei Mord hoch 2.
Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns auf euch.
Ja, mega. Die Mädels sind genauso hyped wie wir. Und dann würde ich sagen, starten wir mit unserer besonderen Folge.
Stell dir vor, dein ganzes Leben wäre ein Buch. Seiten über Seiten, voller Erinnerungen, Gefühle, Erfahrungen. Und dann, plötzlich, sind ganze Kapitel herausgerissen. Nicht nur ein paar Seiten, sondern Jahrzehnte. Nicht verblasst, nicht verschwommen, sondern weg. Komplett. Und das Verrückteste daran, dein Gehirn funktioniert eigentlich ganz normal. Du kannst sprechen, lesen, denken, Entscheidungen treffen. Nur du selbst, dein eigenes Leben, ist verschwunden. Genau das ist einem Mann passiert, dessen Geschichte ihr vielleicht gerade schon bei unseren Podcast-Kolleginnen Nadine und Sarah von Mord hoch 2 gehört habt. Falls nicht, stoppt diese Folge jetzt, hört erst ihren Teil und kommt danach wieder zurück. Denn sonst fehlt euch so ein bisschen so ein entscheidendes Puzzlestück. Denn bei uns geht es heute nicht um den Kriminalfall selbst, sondern um das, was dahinter liegt. Um das, was im Gehirn passiert, wenn Erinnerungen verschwinden. Und darum, wie unser Verstand manchmal Dinge erschafft, die sich absolut real anfühlen, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind. Wir sprechen über retrograde Amnesie, über dissoziative Figurzustände und über ein Phänomen, das so verstörend ist, dass es selbst Fachleute bis heute diskutieren. False Memory. Und wir schauen uns den Fall von Jonathan Overfeld aus genau dieser Perspektive an. Nicht, was ist passiert, sondern was passiert im Kopf eines Menschen, dem seine eigene Identität entgleitet.
Viele Menschen denken bei Gedächtnisverlust sofort an Filme. An Figuren, die nach einem Unfall aufwachen und alles vergessen haben. Namen, Familie, Vergangenheit. Und meistens kommt dann irgendwann ein Moment, zack, und alles ist wieder da. In der Realität funktioniert das Gedächtnis aber nicht wie ein Lichtschalter. Es ist kein An-Aus-System, sondern eher ein riesiges Archiv mit Millionen Ordnern. Und diese Ordner liegen nicht alle am selben Ort. Unser Gehirn speichert Erinnerungen nämlich in verschiedenen Systemen. Es gibt zum Beispiel das perzeptuelle Gedächtnis, das ermöglicht das Erkennen von Gegenständen in vertrauten Strukturen. Das heißt, wir erkennen zum Beispiel eine Landschaft in allen Jahreszeiten, auch wenn einmal die Bäume laublos sind oder einmal belaubt. Das heißt, die Grundstruktur ist uns vertraut. Oder auch Menschen erkennen sich, obwohl sie sich 30 Jahre lang nicht gesehen haben. Dann gibt es noch das semantische Gedächtnis, das speichert kontextloses Weltwissen ab. Zum Beispiel, dass Paris eben die Hauptstadt von Frankreich ist, das wissen wir, aber wir wissen nicht, von wem wir das wann erfahren haben. Trotz einer Amnesie könnte jemand bei Wer wird Millionär viel Geld gewinnen, nur bei den persönlichen Zwischenfragen von Günther Jauch müsste er dann passen. Dann gibt es auch noch das episodische Gedächtnis. Das wird tatsächlich auch zuletzt ausgeformt. Es speichert unser Leben, erzeugt lebhafte Bilder von Details, lässt sie uns vor- und zurückspulen. Es schafft ein Bewusstsein von uns selbst. Und das ist der anfälligste Teil. Und das ist der Teil, der Jonathan Overfeld abhanden gekommen ist. Und dann gibt es auch noch das prozedurale Gedächtnis. Das wird auch Verhaltensgedächtnis bezeichnet. Es behaltet implizites Wissen aus dem Bereich der automatisierten Handlungs- und Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel das Tanzen oder auch Autofahren. Und somit kann der Inhalt des prozeduralen Gedächtnisses eben nicht verbal wiedergegeben werden. Und genau diese Aufteilung erklärt etwas ganz Entscheidendes im Fall Overfeld, warum eben ein Mensch vergessen kann, wer er ist, aber dann trotzdem noch Klavier spielen kann. Denn Fähigkeiten sitzen in einem anderen Gedächtnissystem als autobiografische Erinnerungen. Das heißt, dein Gehirn kann theoretisch dein ganzes Leben löschen, aber trotzdem wissen deine Finger noch, wie man ein Instrument spielt oder Fahrrad fährt. Und das ist an sich dann kein Widerspruch, sondern Neurobiologie.
Als bei dem Fall, über den wir heute reden, Overfelds Gehirn später untersucht wird, offenbart der PET-Scanner, also der Stoffwechselprozesse im Gewebe sichtbar macht, ein charakteristisches Muster. Die Areale von rechts zeigen kaum noch Aktivität. Sie sind nicht zerstört, wirken jedoch wie ein abgestürztes System. In Situationen wie Bedrohung oder seelische Belastung werden Stresshormone lawinenartig freigesetzt, überschwemmen das Gehirn und blockieren die Rezeptoren der Nervenbahnen. Dadurch geraten Fakten und Gefühle aus dem Gleichklang. Empfindungen lösen sich von ihrer Erinnerung und treiben unverarbeitet umher. Psychologen benutzen hier den Begriff der Abspaltung. Hat vielleicht auch jeder mal so schon mal gehört. Und Betroffene wollen sich unbewusst nicht erinnern, sagen sie. Hirnforscher sagen aber, er kann es auch gar nicht. Denn ein weiterer Begriff, den ihr im ersten Teil der Folge bei Nadine und Sarah im Podcast Mord hoch 2 sicherlich schon gehört habt, lautet retrograde Amnesie. Und retrograd bedeutet rückwärts. Und genau das beschreibt diesen Effekt. Also Menschen mit retrograder Amnesie verlieren Erinnerungen an Ereignisse, die vor einem bestimmten Zeitpunkt passiert sind. Und oft wird es ausgelöst durch Traumata, neurologische Ereignisse oder extreme psychische Belastung. Und wichtig ist auch hier zu sagen, dass retrograde Amnesie nicht automatisch bedeutet, dass alles weg ist. Also häufig verschwinden zuerst die jüngsten Erinnerungen und ältere bleiben länger erhalten. Und das nennt man das Ribot-Gesetz in der Neuropsychologie. Bei Jonathan scheint es aber anders gewesen zu sein. Laut Berichten fehlten ihm ganze Jahrzehnte, während früher Kindheitserinnerungen teilweise zugänglich waren. Und das genau ist das Ungewöhnliche. Und hier kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Nicht jede Amnesie hat eine körperliche Ursache. Es gibt nämlich eine Form von Gedächtnisverlust, die nicht durch Verletzungen entsteht, sondern durch die Psyche selbst. Sie heißt dissoziative Fugue. Und Fugue kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Flucht. Und genau das ist passiert. Nicht unbedingt körperlich, sondern eben mental. Das Gehirn trennt dann die Erinnerung ab, wie ein Sicherungssystem. Als würde es einfach sagen, das ist zu viel, das kann ich nicht verarbeiten, also kapsel ich es ab. Und Menschen in einem Fugue-Zustand können plötzlich reisen, neue Identitäten annehmen oder an anderen Orten auftauchen, ohne zu wissen, wie sie eigentlich dahin gekommen sind. Und es klingt halt voll dramatisch natürlich, ist aber tatsächlich klinisch dokumentiert, wenn auch sehr, sehr selten.
Die Forschung geht davon aus, dass solche Zustände eine Schutzreaktion sind, besonders bei Menschen mit schweren Traumata in der Vergangenheit. Das Gehirn versucht dann nicht, sich zu erinnern, sondern genau das Gegenteil, zu vergessen. In der Folge von Mord hoch 2 habt ihr gehört, dass bei Jonathan Erinnerungen nicht einfach dauerhaft verschwunden waren, sondern dass sie plötzlich wieder auftauchten, unkontrolliert, heftig, körperlich spürbar. Und genau das ist ein entscheidender Hinweis. Denn wenn Erinnerungen Stück für Stück zurückkehren, vor allem in Form von Flashbacks, dann spricht das neuropsychologisch oft nicht nur für eine klassische Amnesie durch Hirnschädigung, sondern eher für eine traumabedingte Abspaltung. Traumatische Erinnerungen werden im Gehirn anders abgespeichert als normale Erinnerungen. Also während alltägliche Ereignisse strukturiert abgespeichert werden, mit Zeit, Ort oder auch Kontext, passiert bei Trauma etwas ganz anderes. Das Stresssystem fährt hoch, der Körper schüttet Adrenalin und Cortisol aus und der Überlebensmodus übernimmt. Und in diesem Zustand priorisiert das Gehirn nur noch eins: Überleben, nicht erinnern. Das bedeutet, das Ereignis wird oft fragmentiert abgespeichert. Also nicht als zusammenhängende Geschichte, sondern als einzelne Sinneseindrücke. Es können Gerüche, Geräusche, Bilder oder auch andere Körperempfindungen sein. Deshalb berichten viele Betroffene nicht nur von Erinnerungen im klassischen Sinn, sondern von plötzlichen Szenen, als würden sie mitten in einen Film geschnitten werden, der schon läuft. Ein ganz wichtiger Unterschied: ein Flashback fühlt sich nicht an wie "ich erinnere mich", sondern wie "es passiert gerade". Und das liegt daran, dass beim Flashback eben nicht nur das Gedächtnis aktiv wird,
sondern auch das emotionale Zentrum des Gehirns, die Amygdala. Sie reagiert, als wäre die Gefahr real und aktuell. Das heißt, der präfrontale Kortex, also der Teil unseres Gehirns, der uns eigentlich sagt, hey, du bist sicher, das ist Vergangenheit, wird genau in solchen Momenten teilweise herunterreguliert. Und das Ergebnis ist, dass eben Körper und Psyche so reagieren, als wäre das vergangene Trauma gerade jetzt Realität. Das heißt Herzrasen, Schweiß, Panik, Dissoziation. Und ein Teil aus Jonathans Geschichte ist eben neuropsychologisch besonders spannend, dass seine ganzen Erinnerungen, die er dann bekommt, die ganzen Flashbacks, oft beim Klavierspielen wiederkamen. Und Musik ist tatsächlich einer der stärksten Trigger für autobiografische Erinnerungen. Und zwar, weil Musik mehrere Gehirnareale gleichzeitig aktiviert. Also einmal die motorischen Zentren, die emotionalen Zentren und auch andere Gedächtnisnetzwerke. Man könnte sozusagen sagen, dass die Musik wie ein Generalschlüssel fürs Gehirnarchiv ist. Und es gibt sogar Studien auch mit Demenzpatienten, die ihre Familie nicht mehr erkennen, aber komplette Lieder mitsingen können, die sie mal vor Jahrzehnten gelernt haben. Dass bei Jonathan dann ausgerechnet beim Spielen Erinnerungen aufbrachen, ist also auch kein Zufall, sondern auch wieder neurobiologisch absolut plausibel.
Was wir in diesem Zusammenhang oft unterschätzen, ist ein stiller Begleiter vieler Traumaprozesse: das Schreiben. Jonathan begann zu schreiben. Jeden Morgen, jeden Abend. Er zieht sich zurück in seine Wohnung und notiert in sein Tagebuch. Ich laufe durch den Park und weine. Abends schreibt er: keine Unterhaltung, kein Streit, kein Lachen. Auf einer Parkbank setzt sich ein Spatz auf seinen angebissenen Apfel und er notiert: endlich ein Lebewesen, vor dem ich keine Angst habe. Viele Seiten füllen sich mit Sätzen wie: Gedanken, die mich in den Wahnsinn treiben. Psychologisch betrachtet ist Journaling kein Zufall in solchen Phasen. Studien zeigen, dass expressives Schreiben helfen kann, traumatische Erfahrungen kognitiv zu strukturieren. Der Psychologe James Penbaker konnte in mehreren Untersuchungen belegen, dass das Verschriftlichen emotional belastender Ereignisse Stressreaktionen messbar reduziert und langfristig sogar das Immunsystem stärken kann. Warum ist es so? Weil Schreiben das implizite, chaotische Erleben in explizite Sprache überführt. Es zwingt also das Gehirn, diffuse Gefühle in lineare Sätze zu verwandeln. Und genau das fehlt bei Trauma. Linearität, Zusammenhang, ein Anfang und ein Ende. Und Jonathan wollte diese Blockade durchbrechen. Er wollte Ordnung schaffen in einem Inneren, das sich nur noch wie Konfusion und Panik anfühlte. Aber manchmal ist Schreiben auch ein Spiegel. Und was dort auftaucht, ist nicht immer beruhigend, sondern konfrontierend.
Jetzt kommen wir zu einem besonders sensiblen Thema in unserem Fall, und zwar zu Erinnerungen, die möglicherweise nicht eindeutig überprüfbar sind. Denn die Wissenschaft weiß inzwischen, Erinnerungen sind keine Aufzeichnungen, sie sind Konstruktionen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns erinnern, baut unser Gehirn die Erinnerung neu zusammen. Und dabei können sich Details verändern, ergänzen oder sogar neu entstehen. Der Begriff False Memory beschreibt Erinnerungen, die sich absolut real anfühlen, obwohl sie so objektiv nie passiert sind. Und wichtig, das bedeutet nicht, dass jemand direkt lügt, sondern dass das Gehirn überzeugt ist, dass diese Erinnerung wahr ist. Das menschliche Gedächtnis funktioniert nämlich nicht wie eine Kamera, sondern eher wie ein Autor, der jedes Mal eine Geschichte neu schreibt, basierend auf Fragmente, Emotionen und Erwartungen. False Memories können zum Beispiel durch Suggestion, wiederholtes Erzählen, therapeutische Einflussfaktoren, Traumaverarbeitung oder auch das Bedürfnis, Erinnerungslücken zu füllen, entstehen. Und gerade bei Menschen mit realen Traumata ist das besonders komplex, denn ihr Gehirn hat tatsächlich belastende Erfahrungen gespeichert, aber nicht immer vollständig oder chronologisch. Unser Gehirn hasst Ungewissheit. Es ist darauf ausgelegt, Zusammenhänge herzustellen, Muster zu erkennen oder auch Sinn zu konstruieren. Wenn also Erinnerungen fehlen, versucht das Gehirn manchmal, diese Lücken logisch zu schließen. Und dabei kann es passieren, dass aus Vermutungen gefühlte Erinnerungen werden. Das bedeutet nicht automatisch, dass die Erinnerungen falsch sind, sondern nur, dass Erinnerung kein objektives Beweismittel ist, sondern ein subjektives Erleben. Und genau deshalb sind Fälle wie der von Jonathan so schwierig einzuordnen, weil beides gleichzeitig möglich sein kann. Echte Erinnerung, aber auch rekonstruierte Erinnerung.
In journalistischen Berichten über den Fall taucht auch ein Detail auf, das viele Menschen besonders irritiert hat. Die sogenannten grauen Männer, von denen Jonathan berichtete. In den Berichten werden die grauen Männer nicht nur als vage Figuren beschrieben, sondern sehr konkret. Vorbeifahrende LKWs lassen das Haus an der Durchgangsstraße erheben. Jonathan streicht Wände und Türen seiner Wohnung. Er sucht Anonymität. Ein Neuanfang. Rhein-Ickendorf statt Neukölln. Doch eines Abends, kurz nach Mitternacht, klingelt es. Er schaut auf die Uhr. 12:20. Wer sollte so spät zu ihm wollen? Wer weiß überhaupt, dass er hier wohnt? Er löscht das Licht, wartet. Hört Schritte im Treppenhaus. Vor seiner Wohnungstür. Es klingelt erneut. Vom Balkon aus sieht er zwei Männer in dunklen Anzügen das Haus verlassen. Am nächsten Tag liegt ein Zettel im Briefkasten. Herr Overfeld, unser Auftraggeber hat uns autorisiert, Sie finanziell großzügig zu bedenken. Für Sie sind die Unterlagen wertlos. In den nächsten Tagen werden wir Sie aufsuchen und erwarten Ihre Entscheidung. Bitte bedenken Sie, dass das Angebot sehr großzügig ist, zumal in Ihrer jetzigen Situation. Gruß M+P. Er kennt weder M noch P. Er weiß nicht, welche Unterlagen gemeint sind. Was hier wichtig ist, und das sagen wir ganz vorsichtig, aus psychologischer Perspektive bewegen wir uns an einer Grenze zwischen realem Ereignis und subjektiver Wahrnehmung. Später häufen sich die Vorfälle. Eine Spedition ruft an, obwohl er nichts bestellt hat. Nach einem Spaziergang steht plötzlich eine Palme im Zimmer. Der Kühlschrank ist leergeräumt, Lebensmittel sind auf dem Tisch gestapelt. Schubladen herausgezogen, die Wohnungstür offen. Sein Psychologe Kai-Uwe Christoph kommt mehrfach und beruhigt Overfeld. Doch irgendwann steht auch für den Psychologen die Frage im Raum, war das eine neue Abspaltung, eine Inszenierung oder reale Einbrüche?
In akuten Belastungsreaktionen können sogenannte paranoide Wahrnehmungsmuster auftreten, vor allem bei schwerer Schlaflosigkeit, chronischem Stress und traumatischer Vorgeschichte. Schlafentzug allein kann bereits Halluzinationen oder auch Fehlinterpretationen von Reizen auslösen. Studien zeigen zum Beispiel, dass nach 48 bis 72 Stunden massiv gestörtem Schlaf Realitätsverzerrungen auftreten können. Gleichzeitig gilt, nicht jede ungewöhnliche Erfahrung ist automatisch eine Halluzination. Und genau hier liegt die Tragik dieses Falls. Denn selbst wenn einzelne Elemente erklärbar wären, bleibt die subjektive Realität für die betroffene Person absolut echt. Jonathan sagt später immer wieder, Phantome hinterlassen doch keinen Brief. Und das ist der Kern der Zerrissenheit. Solche Schilderungen wirken auf den ersten Blick wie Fantasie oder Halluzination. Doch aus psychologischer Sicht gibt es mehrere mögliche Erklärungen. Zum Beispiel können solche Bilder symbolische Repräsentationen sein. Das Gehirn übersetzt reale, aber schwer verarbeitbare Erfahrungen manchmal in Metaphern oder archetypische Figuren. Und genau hier wird es besonders komplex. Darf Jonathan seiner Erinnerung vertrauen? Er selbst beschreibt seine inneren Bilder als gestochen scharf. So klar, als wäre es gerade passiert. Und das ist typisch für sogenannte High-Confidence-Memories. Die Gedächtnisforschung zeigt, die subjektive Überzeugung, dass eine Erinnerung wahr ist, korreliert nicht zuverlässig mit ihrer objektiven Genauigkeit. Das heißt, eine Erinnerung kann sich absolut real, detailreich und emotional stimmig anfühlen und trotzdem rekonstruierte Elemente enthalten. Elizabeth Loftus, einer der bekanntesten Gedächtnisforscherinnen weltweit, konnte in Experimenten zeigen, dass Menschen mit hoher Sicherheit von Ereignissen berichten, die nachweislich nie stattgefunden haben, wenn vor allem Suggestion oder auch narrative Einbettung stark genug waren. Das bedeutet nicht, dass Jonathan sich etwas ausgedacht hat, sondern nur, dass unser Gehirn Realität nicht archiviert, sondern konstruiert. Und je größer die Lücke, desto größer der Druck, sie zu füllen.
Gerade Kinder und traumatisierte Menschen verarbeiten Angst häufig in bildhaften Formen. Monster, Schatten, Gestalten. Und das nicht, weil sie wirklich existieren, sondern weil das Gehirn so versucht, das Unfassbare greifbar zu machen. Eine andere Möglichkeit ist, dass reale Personen im Gedächtnis anonymisiert abgespeichert wurden. Das Gehirn löscht dann Gesichter oder Details und ersetzt sie durch neutrale Platzhalter. Das ist auch kein Beweis für oder gegen etwas. Es zeigt nur, wie kreativ und gleichzeitig schützend unser Gehirn arbeiten kann. Wenn man sich Jonathans Geschichte anhört, stellt sich irgendwann eine fast philosophische Frage. Wer bist du, wenn du dich an nichts erinnerst? Ist Identität das, was du erlebt hast? Oder das, was du fühlst? Oder das, was andere über dich wissen? Denn Jonathan konnte sich nicht erinnern, wer er war. Aber er konnte sprechen, denken, entscheiden, reagieren. Er war also nicht weg. Seine Persönlichkeit existierte noch, nur ohne biografischen Zugriff. In der Neuropsychologie unterscheidet man zwischen autobiografischem Gedächtnis und Persönlichkeit. Und das ist entscheidend, denn Persönlichkeit besteht nämlich nicht nur aus den Erinnerungen, sondern auch aus Temperament, genetischer Veranlagerung, emotionalen Mustern und auch bestimmten Denkstilen. Das heißt dann wiederum, dass selbst wenn dein episodisches Gedächtnis komplett gelöscht wäre, würdest du trotzdem noch du sein. Vielleicht ein bisschen verwirrt, vielleicht orientierungslos, aber nicht komplett ausgelöscht. Und das erklärt auch, warum Menschen mit Amnesie oft typische Charakterzüge behalten. Zum Beispiel Humor, Skepsis, Freundlichkeit oder Impulsivität. Und die Erinnerung formt uns, aber sie erschafft uns eben nicht vollständig.
In der Medizin unterscheidet man grundsätzlich zwei Hauptformen von Amnesie. Erstens die neurologische Amnesie. Sie entsteht durch körperliche Schäden, wie zum Beispiel Schädel-Hirntrauma, Schlaganfall, Entzündung oder auch Sauerstoffmangel. Und zweitens die psychologische Amnesie. Und hier liegt keine strukturelle Hirnschädigung vor, sondern die Ursache ist, wie gesagt, psychisch, also auch meist ein Trauma oder extreme Belastung. Und jetzt kommt hier der wichtige Punkt. Die Symptome können sich tatsächlich äußerlich extrem ähneln, aber es gibt Hinweise, die Fachleute zur Unterscheidung nutzen. Zum Beispiel, wenn man sich da den zeitlichen Verlauf genauer anschaut, die Art der Erinnerungslücken, die emotionale Reaktion oder auch die Trigger. Dass Jonathans Erinnerung teilweise plötzlich zurückkam, ausgelöst durch bestimmte Situationen wie Musik, passt eher zu einer dissoziativen Form. Wir denken oft, Erinnerung sei immer gut. Aber aus Sicht des Gehirns ist das nicht zwingend so. Das Gehirn verfolgt nämlich kein Ziel wie Wahrheit oder Vollständigkeit. Sein oberstes Ziel ist Stabilität, Funktionieren, Überleben. Und manchmal bedeutet Stabilität eben, etwas nicht zu wissen. Es gibt tatsächlich Studien, die auch zeigen, dass gezieltes Vergessen ein aktiver neurologischer Prozess ist. Das Gehirn kann eben Erinnerungen hemmen, unterdrücken oder beziehungsweise auch umlenken. Und das ist dann eben, wie gesagt, kein Fehler im System, sondern ein Schutzmechanismus. Und ein Fall wie dieser bringt uns eben an eine Grenze, und zwar an die Grenze zwischen Psychologie, Neurologie und Wahrheit. Denn wir Menschen, wir wünschen uns eigentlich immer klare Antworten. Entweder ist etwas passiert oder nicht. Und entweder eine Erinnerung stimmt oder sie stimmt nicht.
Aber das menschliche Gedächtnis funktioniert nicht binär. Es arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten, Fragmenten, Bedeutungen. Und deshalb ist es möglich, dass ein Mensch subjektiv absolut überzeugt von einer Erinnerung ist und sie trotzdem objektiv nicht vollständig stimmt. Und genauso aber ist es möglich, dass das Gegenteil passiert. Dass eine Erinnerung real ist, aber niemand sie beweisen kann. Was oft unterschätzt wird, nicht Erinnerungen sind das Schlimmste, sondern fehlende Erinnerungen. Viele Betroffene berichten, dass Amnesie nicht wie Leere ist, sondern wie ein permanentes Gefühl, dass etwas fehlt, wie ein Satz, der nie zu Ende gesprochen wird. Das Gehirn versucht ständig Sinn zu erzeugen und wenn ihm Informationen fehlen, entsteht Spannung, Unsicherheit und Angst. Gerade bei autobiografischer Amnesie betrifft diese Unsicherheit die eigene Existenz. Woher komme ich? Was habe ich getan? Bin ich ein guter Mensch gewesen? Diese Fragen sind nicht nur philosophisch, sie sind psychologisch extrem belastend. Ein Gedanke, der uns bei der Recherche immer wieder begegnet ist, ist, Realität ist nicht nur das, was passiert, sondern auch das, was erlebt wird. Zwei Menschen können dieselbe Situation erleben und zwei völlig unterschiedliche Erinnerungen daran haben. Und beide fühlen sich für die jeweiligen Personen aber absolut wahr an. Und das bedeutet auch, dass Erinnerung immer Interpretationssache ist. Der Fall zeigt uns vor allem eins. Unser Gehirn ist kein Speichergerät. Es ist ein Schutzorgan. Es entscheidet nicht nur, was wir behalten, sondern auch, was wir loslassen. Und manchmal löscht es nicht, weil es unwichtig ist, sondern weil es zu wichtig ist. Zu schmerzhaft und zu überwältigend.
Jonathan wollte wissen, wer er war. Und genau dieser Wunsch hat ihn dazu gebracht, sich seinen Erinnerungen zu stellen. Egal, wie schwer sie waren. Zuletzt, so berichtete seine Freundin Judith Riesner, sei Jonathan wieder getrieben gewesen, innerlich zerrissen. Irgendwas hat wieder in ihm gearbeitet, sagt sie. Er sei wieder unruhiger geworden, suchend. Vielleicht bringt Jonathan genau das an den Rand der Verzweiflung. Nicht nur das Vergessen, sondern das Nichtwissen, ob man seiner eigenen Erinnerung trauen kann. Jonathan Overfeld wird 69 Jahre alt. Er stirbt am 1. Oktober 2020 an den Folgen eines Schlaganfalls. Und vielleicht bleibt am Ende weniger die Frage, was objektiv wahr war, sondern wie viel innere Realität ein Mensch aushalten kann. Denn manchmal ist nicht das Vergessen das Schwerste, sondern das Ringen um die eigene Wahrheit. Wow, wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer besonderen Folge. Wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, haben wir diesmal nicht viel unserer Erfahrung mit eingebaut, weil wir tatsächlich auch keine Erfahrung mit Gedächtnisverlust etc. gemacht haben oder auch niemanden persönlich kennen. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle, so wie wir uns eigentlich in unseren Folgen immer mal Fragen stellen, auch Vanni eine Frage stellen. Und zwar, Vanni, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du wie Jonathan einfach so auf einer Parkbank zu dir kommst und absolut nicht weißt, wie du hingekommen bist, wer du bist und was du hier machst?
Ja, furchtbar. Also man kann sich das natürlich gar nicht vorstellen. Nicht mal ansatzweise, würde ich irgendwie sagen, weil man war noch nie in der Situation und nicht mal, wie du sagst, noch nicht mal so, okay, ich habe irgendwie eine Gedächtnislücke, wenn du mal irgendwie, vorher kann das kommen durch irgendwelche Substanzen, habe ich jetzt noch nie so gehabt, aber ich sag jetzt mal, ne, dass man sich wirklich nicht erinnern kann, aber dann fehlt ja auch nicht deine Identität, weil du kannst dich höchstens mal nicht erinnern, was vielleicht abends passiert ist in einer halben Stunde, Stunde oder irgendwie,
ja,
klar, jeder kennt das auch, so ein Phänomen, du siehst was und du denkst, okay, wenn ich jetzt irgendwie Zeuge sein müsste oder Zeugin, dann kann sich das Gehirn nur schwer daran zurückerinnern oder dichtet halt was hinzu. Mhm. Aber das sind ja Sachen, die meistens, zumindest in meiner Erfahrung und in meinem Leben bisher zum Glück unwichtig waren und jetzt nicht unbedingt zu was Gravierendem geführt haben. Aber dieses Gefühl, nicht zu wissen, wer man ist und wer ist dein Partner und wo lebe ich. Und also das ist ja auch ganz schwer, einfach dann zu sagen, ja, ich mache jetzt einfach mal so weiter oder ich habe jetzt einen Neustart, weil diese Frage wird dir nie beantwortet und ich glaube, du stellst sie dir bis zum Ende. Oder wie siehst du das?
Ja, also tatsächlich muss ich auch ehrlich gestehen, dass bei der Erarbeitung des Skriptes mit dir zusammen mir auch gar kein Moment eingefallen ist, wo man mal Sachen vergisst. Aber als du gerade Substanzen gesagt hast, ich weiß ja nicht, ob der ein oder andere auch kennt, mal so einen Filmriss nach einer übertriebenen Partynacht.
Genau,
ja. Also ich glaube, in unserem Alter, wir haben da jetzt schon, okay, das hört sich jetzt super alt an. Also auf jeden Fall hatten du und ich das sicherlich mal in unserem Leben und ich kann es hier bestätigen. Und das war auch trotzdem schon creepy, am nächsten Morgen einfach gar nicht mehr zu wissen, was man die ganze Nacht über gemacht hat. Und bis heute ist auch nicht zu wissen, außer von Erzählungen. Und das ist ja nicht ansatzweise das Gefühl, dass du wie Jonathan jetzt einfach irgendwo zu dir kommst und gar nichts mehr weißt, nicht mal wer du bist, wie du heißt. Und ich musste sogar gerade dran denken, als du das nochmal kurz beschrieben hast, im Endeffekt, ich glaube, der einzige Moment in deinem Leben, wenn es gut läuft, ist, dass du bei deiner Geburt auf eine Welt kommst, wo du weder deinen Namen weißt, noch die Person kennst. Und dann wirst du ja in dein Leben reinwachsen. Und im schlimmsten Fall, wie bei Jonathan, passiert es dann halt, wenn du schon erwachsen bist, wegen Traumaverdrängung etc. Und ja, also ich glaube, ich wäre einfach komplett hilflos.
Ja, und es ist auch krass, dass es ja wirklich niemals geklärt wurde oder zurückkam, was da jetzt genau passiert ist. Also das ist ja komplett offen und wird auch immer offen sein. Und ja, ich fand es einfach sehr spannend, trotzdem diesen Fall zu bearbeiten aus genau dieser Perspektive, weil wir hören gerne True Crime und wir reden ja jetzt hier nicht um einen Mordfall in dem klassischen Sinne,
ja,
oder um einen Kriminalfall, aber trotzdem einfach sehr creepy Geschichte und einfach nur crazy, dass sowas einfach passiert. Und ja, meistens ist ja auch das Spannende auch bei True Crime die Hintergründe. Warum ist jemand so geworden und wieso hat er oder sie so reagiert? Und ja, deswegen, ja, wenn ihr die Folge von Mord hoch 2 schon gehört habt, dann kennt ihr jetzt die Ereignisse und die Fakten und auch die gesamte Chronologie. Und wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge dann auch eine andere Seite zeigen konnten und genau diese innere Perspektive und die neurologische und auch die psychologische natürlich, denn True Crime erzählt ja oft eben, was passiert ist und Psychologie erzählt, warum es passiert ist und manchmal ist eben genau dann das Erschütternde und auch wiederum das Spannende, finde ich, an solchen Geschichten.
Wenn euch diese Crossover-Folge gefallen hat, dann schaut unbedingt bei Mord hoch 2 vorbei und lasst den beiden ganz viel Liebe da. Und wenn ihr natürlich mehr über mentale Gesundheit, Traumata, Psyche oder auch Mindset hören wollt, dann abonniert auch unseren Podcast. Lasst auf jeden Fall auch mal Kommentare da, wie ihr diese Folge fandet. Und ja, Wanni, ich habe jetzt Lust auf mehr.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind offen für weitere Crossover-Folgen. Und ich finde auch generell die Folgen von Mord hoch 2 echt super aufgebaut. Und die Mädels haben eine mega Erzählstimme. Also ich weiß nicht, ob wir heute da rangekommen sind, um ehrlich zu sein. Wir haben uns Mühe gegeben, aber ich finde wirklich, es ist super angenehm zuzuhören. Sehr gut aufgebaute Folgen, also sehr spannend und top einfach. Deswegen, ja, hört euch auch gerne andere Folgen an von uns, von Mord hoch 2, von den Mädels. Und danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback und wir hören uns dann nächste Woche mit einer regulären Folge. Denke ich mal, ne? Mal gucken, was wir so nächste Woche haben.
Ja, mal schauen. Mal schauen, was wir da noch rauskramen. Aber auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und ciao.
Ciao.
Nice.
Nice.